unseres Herrn Jesus Christus, des Königs der Könige, des Herrn aller Herren, der heute sein Volk hier und an vielen anderen Orten versammelt hat, zusammengerufen hat, um sich von uns feiern zu lassen. Ich begrüße euch, die ihr hier im Raum seid, und euch, die ihr an den Übertragungsgeräten zuschaut. Schön, dass ihr alle da seid. Unser Vater im Himmel liebt es, wenn sein Volk zusammenkommt, und er hat versprochen, dann mitten unter uns zu sein, mit seiner unsichtbaren Gegenwart. Das macht jedes Zusammenkommen so wertvoll, dass Gott mitten unter uns ist. Heute ist Karfreitag und ich freue mich, dass ich gerade heute diese Botschaft weitergeben darf, die mir schon lange auf dem Herzen brennt, dass ich sie weitergeben möchte, nämlich, dass Jesus für uns gestorben ist. Denn trotz all dem schmerzlichen Geschehen, das da an diesem Tag passiert ist, damals, ist es heute für uns dennoch eine Freudenbotschaft. Aber bevor ich zu diesem Höhepunkt des Wirkens Jesus komme, möchte ich uns gerne ein Stück zurücknehmen auf dem Weg, der am Kreuz, am Sterben, am Auferstehen Jesu sein Ziel erreicht hat. In letzter Zeit haben wir ja viel davon gehört, dass Christsein nicht bedeutet, also ich gebe euch ein paar gute Gesetze, die das Miteinander der Menschen und das Leben auf dieser Erde hier überhaupt besser funktionieren lassen. Und wenn man diese Gesetze dann einhält, dann geht es einem ganz gut. Das bedeutet es nicht. Ein Christ zu sein bedeutet, ein Nachfolger Jesu Christi zu sein. Es bedeutet, seinen Namen zu tragen, weil wir von ihm erfüllt sind, weil wir ihm ähnlich sind. Und ich rede jetzt noch nicht von Zeichen und Wundertun. Das hat die Kirche Jesu Christi leider im Lauf der vielen Jahrhunderte verloren. Wir hoffen, dass diese Dinge wieder viel mehr im Leib Christi, so wird in der Bibel, werden die Anhänger Jesu genannt, Leib Christi, dass das wieder mehr geschehen wird in Zukunft. Aber hier in unserer Jetzt-Situation, in unserem deutschen Land, sind Zeichen und Wunder leider noch sehr rar. Aber was es an Bewegung im Leib Christi gibt, das ist das etwas in den Hintergrund geratenes Wissen über das Leben mit Gott wieder ganz neu erkannt wird. Ich glaube, das muss in jeder Generation neu erkannt werden. Jesus will uns viel mehr geben als nur ein paar gute Gesetze. Er will uns ein neues Herz geben. Das ist schon im Alten Testament prophezeit. Ich lese mal aus dem Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 36, die Verse 26 und 27. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ich werde das machen, hat Gott versprochen. Und der Prophet Jeremia sagt im Kapitel 31, im Vers 33, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und ich werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Die Bibel spricht hier von einem neuen Herzen für uns, in das Gottes Gebot hineingraviert ist. Da ist etwas Neues entstanden im Menschen. Davon redet Jesus in seinem Gespräch zum Beispiel mit dem jüdischen Gelehrten Nikodemus. Und der hat erstmal überhaupt nichts begriffen, von was Jesus da redet. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, den Vers 3. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Der Weg der Nachfolge ist ganz klar als ein Weg geschildert, der sich im Reich Gottes befindet. Ein Leben mit einem neuen Herzen, ein Leben als Bürger des Reiches Gottes, als Bürger unter der Herrschaft Gottes. Paulus schreibt dazu im Brief an die Kolosser, Kapitel 1, Vers 13, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir erleben hier in dieser Zeit ganz viel, dass Menschen in dem Land, in dem sie leben, aus vielen einsichtigen Gründen nicht mehr leben wollen. Sie wollen lieber versetzt sein in unser Land, von dem sie sich dann Frieden und Wohlstand erhoffen. Und so ergeht es auch uns. Die meisten hier hatten erkannt, dass es auf dieser Erde hier etwas Dunkles gibt, das hier in diesem Bibelvers Macht der Finsternis genannt wird. Und davon wollten wir befreit werden und viel lieber im Reich des geliebten Sohnes, das ist Jesus Christus, in diesem Reich leben. Und nur Bürger dieses Königreichs, dem Jesus den Namen Reich Gottes gibt, können Nachfolger Jesu Christi sein. Wie kommt das nun alles zusammen? Das neue Herz, das Gott uns schenkt, die neue Geburt, selbst wenn man längst Jugendlicher oder Erwachsener ist, die neue Staatsbürgerschaft im Reich Gottes. Und das alles nicht erst nach unserem Tod, sondern jetzt und hier in unserem Leben auf dieser Erde. So ganz menschlich wissen wir, was es heißt, seine Staatsbürgerschaft zu wechseln. Jeder von uns ist Staatsbürger eines bestimmten Landes, in der Regel des Landes, in dem wir geboren sind. Wir hier leben in Deutschland, in einem Land, in dem es sich gut und sicher leben lässt. Stellen wir uns demgegenüber ein Land vor, dessen Bürger unfrei sind. Ein Land, das seine Bürger versklavt und drangsaliert. Ich weiß nicht, welche wirklich existierenden Länder dieser Beschreibung nahe kommen. Wir stellen uns einfach ein Fantasieland vor. Nennen wir dieses Land Ypsilonien und wir sind seine Bürger. Nun wollen wir gerne unsere ungeliebte Heimat verlassen und wollen deutsche Staatsbürger werden, damit wir hier ein besseres Leben leben können. Wie geschieht das? Abgesehen davon, dass Ypsilonien seine Staatsbürger nicht gern entlässt. Es versucht sie zurückzuhalten und macht es ihnen schwer. Aber dennoch ist es möglich, stattdessen deutscher Staatsbürger zu werden. Ihr gebt die ypsilonische Staatsbürgerschaft dann ab und erhaltet die deutsche Staatsbürgerschaft. Wenn ihr dann nach Ypsilonien reist, seid ihr dort nur Touristen, keine Bürger. Ihr seid Fremde geworden. Und je mehr ihr in Deutschland euch eingelebt habt und das Leben in der Freiheit in Deutschland für euch normal geworden ist, desto fremder werdet ihr euch bei einem Besuch in Ypsilonien vorkommen. Aber wenn ihr ganz frisch nach Deutschland kommt, müsst ihr erst mal lernen, was es bedeutet, hier zu leben und was es bedeutet, in Freiheit zu sein. Denn es sitzt noch in allen Gliedern das alte Leben, die Angst vor der Polizei, der Zwang und der Druck von allem, was einen bislang drangsaliert hat. Aber auch manche Vorlieben für Dinge, die in Ypsilonien es gegeben hat, aber die in Deutschland nicht erlaubt sind. Zum Beispiel Untergebene auch zu drangsalieren und wegdrücken zu können. Macht zu haben, hat ja auch etwas Verlockendes an sich. So sind wir dann Bürger eines neuen Reiches geworden, aber die alte Staatsbürgerschaft mit der Angst und dem Zwang und der Liebe zur Sünde sitzt uns irgendwo noch in den Knochen und muss Stück für Stück abgelegt werden und durch etwas Neues ersetzt werden. Und dieses Neue, das muss man dazu erst mal kennenlernen. Und von so etwas redet Jesus, wenn er von Wiedergeburt spricht. Er redet davon, dass wir unsere alte Staatsbürgerschaft verlieren. Und so wie der Wechsel der Staatsbürgerschaft ein unsichtbarer, ein geistiger Akt ist, so ist auch der Wechsel unserer Bürgerschaft ins Reich Gottes hinein ein geistiger Akt. Er ist nicht so einfach zu vollziehen. Während der irdische Wechsel der Staatsbürgerschaft nur eine Menge Geduld, einen Haufen Papierkram und Geld kostet, ist der Preis für den Wechsel ins Reich Gottes unbeschreiblich hoch und für einen Menschen gar nicht bezahlbar. Und damit bin ich zurück aus unserer Fantasieheimat Ypsilonien, hier auf dieser Erde, wo wir als Bürger der Menschheit geboren werden. Und egal, wo das auf der Erde geschehen ist, wir sind einfach alle als Bürger der Menschheit geboren. Und dieses ganz normale menschliche Reich, in das wir hineingeboren worden sind, das nennt die Bibel Reich der Welt. Im Gegensatz zum Reich Gottes. Im Reich der Welt regiert der Mensch mit seinem sündigen Wesen. Im Reich Gottes regiert Gott mit seiner Liebe. Und es ist ja nicht so, dass das eine hier auf dieser Erde ist und das andere weit da oben irgendwo in himmlischen Gefilden. Nein, Jesus hat ständig gesagt, dass es nahe herbeigekommen ist und hat davon gesprochen, dass er die Tür da hinein ist. Der Wechsel der Bürgerschaft vom Reich der Welt ins Reich Gottes ist eine gravierende Sache, die wir uns immer wieder anschauen sollen, damit wir lernen, in dieser Wahrheit zu leben. Es ist eine unglaublich große Sache und verändert unser Leben total. Es geht dabei nämlich nicht um ein paar Veränderungen auf dem Papier, etwa indem wir uns als Mitglied einer Kirche anmelden und eintragen lassen. Die Bibel sagt uns, dass diese Veränderung unserer Bürgerschaft nur so geht, dass wir im Reich der Welt gestorben sind und ins Reich Gottes hinein neu geboren werden. Und das, obwohl wir Menschen sind, die schon lange auf dieser Erde herumlaufen. Und da sind wir jetzt beim Thema Karfreitag. Um diese Erneuerung möglich zu machen, gab es nur eine einzige Möglichkeit. Jesus, der Sohn Gottes, hatte auf diese Erde kommen müssen, einer von uns werden müssen, ein Mensch aus Fleisch und Blut, hat unter den ganz normalen menschlichen Bedingungen auf dieser Erde leben müssen, mit all den Umständen und Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt. Mit all den Versuchungen, dass er egoistisch hätte reagieren können, bei all dem, was an ihn herangetragen wurde. Aber diesen Versuchungen ist er nie erlegen. Er blieb ohne Sünde. Er war der einzige Mensch, der je gelebt hat und der nie gesündigt hat. Das hat es ihm ermöglicht, mit uns den Platz zu tauschen. Und die Strafe, die uns treffen muss, auf sich zu nehmen. Strafe, so nennt die Bibel einfach die natürliche Konsequenz, die aus unserem Handeln entsteht. Wenn ich mit 180 Stundenkilometer gegen einen Baum fahre, dann hat das Konsequenzen. Und wenn ein Kind sich weigert, in der Schule irgendetwas zu lernen, hat das Konsequenzen für sein ganzes Leben. All unser Handeln hat Folgeerscheinungen. Das ist ein Naturgesetz. Positives Handeln erzielt positive Folgen und negatives Handeln erzielt negative Folgen. Und die nennt die Bibel Strafe. Und die negativen Folgenerscheinungen, also die Strafe davon, dass unsere frühen Vorfahren es gewählt hatten, lieber ein menschlich regiertes Reich aufzubauen, statt im Reich Gottes zu leben, diese Strafe heißt Tod. Dieser Tod bedeutet nicht eine Nicht-Existenz. Er bedeutet ein Getrenntsein von Gott auf ewig. Und dieses menschlich regierte Reich, dem Reich dieser Welt, da werden wir als Babys hineingeboren. Und wenn wir diesem Tod, diesem Getrenntsein von Gott entgehen wollen, dann muss ein anderer, ein Lebendiger, unseren Platz einnehmen. Und so wie Adam damals die ganze Menschheit in sich getragen hat, als er das Paradies verließ, und wir deshalb alle außerhalb des Paradieses auf diese Welt kommen, so musste Jesus nun wieder die ganze Menschheit in sich aufnehmen, um nicht nur einen von uns, sondern uns alle vom Tod erlösen zu können. So schreibt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 11 und 12. So wie denn durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Und im Brief an die Römer schreibt er im Kapitel 5, Vers 19, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. Die Bibel sagt uns also, dass wir einmal in den Lenden Adams gewesen sind und mit ihm in das Reich der Welt versetzt wurden. Wir waren alle in den Lenden Noahs und haben so die Sintflut überlebt. Wir waren in den Lenden unserer Ahnen und sind in dem Land geboren, wo diese sich niedergelassen haben. Und nun hat Jesus diese Menschheit mit einem geistigen Akt, einem göttlichen Akt, den nur er machen kann, auch in sich hineingenommen. Deshalb war er auf diese Erde gekommen. Das war sein Ziel, mit dieser Menschheit in sich drinnen die Folgen des sündigen Menschseins zu tragen. Der Tod am Kreuz war sein Ziel. Damit hat er in sich drinnen die Menschheit mit in seinen schrecklichen Tod und in seiner Auferstehung mit hineingenommen. Ich lese im Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 18 und 19. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Mit wir beide ist hier gemeint das Volk Israel und das geistige Israel, nämlich die Nachfolger Jesu Christi. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Von Gottes Seite aus ist das Erlösungswerk vollbracht, als Jesus genau diese Worte am Kreuz ausrief. Es ist vollbracht. Von unserer Seite aus gibt es dazu noch einiges zu tun. Aber wir liegen vollkommen falsch, wenn wir denken, dass wir nun mit Gutes tun, diese neue Staatsbürgerschaft, ein Mitbürger zu sein, Gottes Hausgenosse zu sein, uns einfach so aneignen könnten. Es ist Gott, der uns die Erlösung aus dem Reich der Finsternis erkauft hat und nun anbietet. Und er sagt uns auch, wie wir diese Erlösung annehmen können und wie wir darin leben können. Bei ihm gibt es keinen Automatismus, dass er uns einfach den Segen, den er uns so gerne schenken möchte, einfach so überstülpt. Dafür ehrt er uns viel zu viel. Er will unsere Entscheidung und unser entsprechendes Mitmachen dazu. Die äußere Handlung dazu ist einfach. Das haben wir hier wohl alle gemacht. Wir haben es bejaht, dass Jesus uns selbst, wir haben es bejaht und uns Jesus uns selbst und unser Leben ihm anvertraut. Und dann haben wir uns taufen lassen. Durch die Taufe wird dieser Akt in Christus von unserer Seite her festgemacht. Wir werden mit ihm begraben im Wasserbad der Taufe. Und wir kommen aus dem Wasser heraus, was unsere Auferstehung mit ihm symbolisiert. Und da geht es noch nicht um die himmlische Auferstehung, die nach unserem Tod geschieht. Es geht um die irdische Auferstehung, bei der wir ins Reich Gottes hineingeboren werden. Um diese Neugeburt geht's. Im Römerbrief lesen wir dazu im Kapitel 6, die Verse 3 bis 7. Oder wisst ihr nicht, dass so viele auf Jesus Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei und wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Also es geht darum, dass wir das bejahen und nicht nur zum Zeitpunkt unserer Taufe, sondern unser ganzes weiteres Leben lang. Und wenn wir das bejahen, wenn wir sagen, ja, ich will diesem Reich der Welt abgestorben sein. Ich will in Christus mit ihm gemeinsam gestorben und auferstanden sein. Ich will, dass diese Wahrheit, die ich in der Taufe festgemacht habe, sich in mir immer mehr manifestiert. Dann erleben wir es, dass Gott uns von seiner Seite her mit diesen neuen Herzen das immer mehr aktiviert. Die Bibel nennt es Neugeburt, wenn er uns dieses Herz schenkt. Neugeburt aus seinem Samen. Und wie der Same die DNA dessen trägt, in sich trägt, die DNA dessen, der ihn gespendet hat, so befindet sich in den Herzen der Wiedergeborenen die geistige DNA des himmlischen Vaters. Wir werden seine Kinder und seine Hausgenossen. Wir werden in das Reich Gottes hineinversetzt, in das Reich des Lichts, in das Reich des geliebten Sohnes. Wir sind Bürger eines neuen Landes, Untertanen eines neuen Königs, Menschen mit anderen Privilegien und mit anderen Pflichten. Erinnern wir uns an das Ablegen der alten Gewohnheiten und der alten Art, mit der wir unsere ehemalige Staatsbürgerschaft gelebt haben. Diese Art gilt es nun immer mehr zu erkennen und abzulegen, uns von ihr zu trennen. Wir müssen dieses neue Leben kennenlernen und es einüben lernen, damit es uns in Fleisch und Blut übergeht. Das ist nicht schwer, denn es entspricht ja unserem neuen, von Gott geschenkten Herzen. Dennoch ist ein Umdenkprozess und ein Einübungsprozess, den die Bibel Wachsen in der Heiligkeit oder Heiligung nennt, das ist notwendig. Vor allem zu Beginn dieses Prozesses, wo unsere alte Natur uns noch in allen Gliedern steckt, da ist es wichtig, uns immer wieder vor Augen zu halten, dass wir aber doch mit Christus gestorben sind. Sonst verzweifeln wir an unserer Unfähigkeit, dieses neue Leben in seiner Fülle leben zu können. Und dann geraten wir in die Gefahr, es einfach nur mit dem Einhalten von Gesetzen auszufüllen und unseren Umerziehungsprozess zu verpassen. Paulus schreibt uns deshalb ein paar Verse weiter im Römerbrief: Haltet euch der Sünde gegenüber für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Da wir auf dieser Erde weiterleben, mitten unter den Menschen, die Bürger dieser Welt sind, und da weltliche Lebensweisen um uns herum überall präsent sind, und da sie uns auch noch stückweise in den Gliedern stecken, vergessen wir es leicht, dass wir für dieses weltliche Reich längst verstorbene Leute sind. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns den Tod, den Jesus für uns und mit uns gestorben ist, immer wieder vergegenwärtigen. Denn wir können das Auferstehungsleben in Christus nur so viel leben, wie wir auch in der Wahrheit leben, dass wir in ihm gestorben sind. Um diese Wahrheit immer tiefer ins Bewusstsein dringen zu lassen, um uns immer tiefer in die Wahrheit hineinzuführen, das ist einer der Gründe, warum Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. Er will es uns immer wieder vor Augen malen: Ihr müsst Anteil an mir haben, Teil von mir sein, euch das bewusst machen. Ihr müsst mich essen, ihr müsst mich trinken. Ihr müsst so eins mit mir sein. Dieses Einssein hat unseren Herrn mehr gekostet, als wir jemals ahnen können. Er hat ja nicht nur unsere Sündenlast mit ihrer Strafe an dieses Kreuz getragen. Er hat uns selbst in sich dahin getragen. Er hat sich mit allen Menschen vereint. Menschen mit ihren schlechten Gewissen, mit ihrem Hass, mit ihrem Groll, mit ihren Schmerzen, mit all den inneren und äußeren Verletzungen, mit ihrer Verzweiflung, mit ihren Krankheiten, mit all dem Elend, das die Menschheit in ihrer Gesamtheit mit sich herumträgt, hat er sich eins gemacht und hat das getragen. Jesus war die gesamte Menschheit in Person und wurde zur Sündhaftigkeit der Menschheit in Person. Wir wollen den Tod anschauen, den Jesus für uns gestorben ist und den wir mit ihm gestorben sind. Wir wollen lernen, bewusster in dieser Wahrheit zu leben. Wir müssen nicht mit diesem Ego, das immer Recht haben will und seine eigene Ehre will und seinen eigenen Willen durchsetzen will. Wir müssen nicht damit leben. Wir dürfen und sollen das im Tod Jesu drin lassen und anschauen, das ist Tod. In uns ist neuer Mensch, anderes Potenzial, in das Gottes Gesetz reingraviert ist, das lieben will und kann. Wir dürfen und sollen dieses neue Leben ergreifen, das er uns geschenkt hat. Lass uns das beim Abendmahl jetzt ganz bewusst tun. Jesus essen, sein Blut trinken, das ist ein geistiger Vorgang. Aber wir dürfen und sollen uns das vergegenwärtigen, dass wir ihn zu uns nehmen, wenn wir das Brot und den Saft zu uns nehmen. Und dass wir damit auch zu uns nehmen, was er für uns bewirkt hat. Unseren Tod und unser neues Leben. Und jeder, der das bejaht, der das will, der ist eingeladen, dieses Abendmahl jetzt mit uns zu feiern. Wir singen dazu noch ein Lied und dann führt der Christian uns durchs Abendmahl.